Der Titel dieser Predigt wäre Das Männliche. Im fünften Buch Mose steht im Kapitel 16 und im Vers 16 bis 17: Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, das ist so März, April in unserem Kalender, am Fest der Wochen, das ist Mai, Juni, und am Fest der Laubhütten, das ist jetzt ungefähr um diese Zeit, September, Oktober. Und da steht, aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Und dieser Zusatz, niemand soll mit leeren Händen erscheinen vor mir, je nach dem Segen, den er von Gott erhalten hat, in Verbindung mit alles männliche Volk, muss uns aufrütteln. Dazu kommt noch der Ausdruck, an dem Ort, den er erwählen wird. Das Gesetz wurde von Christus erfüllt. In Christus haben wir mit der Erfüllung des Gesetzes nichts zu tun. Das werden wir noch eingehender beleuchten. Aber in Christus werden auch die vorstehenden Worte, also die wir jetzt gehört haben, zu neutestamentlichen Segnungen. Das ist einmal das Männliche. Das Männliche soll erscheinen, so gut. Die Herausgerufene, die Ekklesia, die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Leib Christi, die Gesamtheit der Heiligen, muss ein Männliches gebären. So steht es in Offenbarung 12,5, und sie gebar ein Männliches. Also lieber Bruder, liebe Schwester, hast du Anteil daran? Wurde ein Männliches geboren? Christus nämlich, seit du zum Glauben gekommen bist, seit du zum neuen Leben gekommen bist, durch Gott, oder was wurde denn sonst aus uns? Wurden Weiblein oder Memmen aus uns? Im Wort Gottes werden ja nur die Brüder angesprochen, speziell im Neuen Testament, in den Lehrbriefen, und zwar das Männliche. Das gilt auch für die Schwestern, dass sie männlich und stark zu sein haben, denn in Christus gilt, wie Galater 3 sagt, hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib, denn ihr seid allzumal einer in Christo Jesu. Es wird in Zukunft, in der Zukunft Gottes, nur das Männliche bleiben, das Männliche des Christus. Etwas anderes zählt nicht für Gott. Hören wir noch 5 Stellen dazu, Römer 8,10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Im 1. Korintherbrief steht im Kapitel 1, Vers 4, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Im 2. Korintherbrief steht im Kapitel 13, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht wärt. Im Galaterbrief Kapitel 4 steht, meine Kinder, für die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt, das Männliche. Und Kolosser 1,27 sagt, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist das Männliche, das vor Gott zu erscheinen hat. Die Frage ist jetzt, ist es geworden bei mir und bei dir, dass wir hier manches Wichtige immer wieder mal wiederholen, das darf uns ja nicht verdrießen und macht uns ja desto gewisser, schreibt auch Paulus im Philipperbrief. Denn das ist es ja, was gemeint ist im zweiten Teil des Verses aus 5. Mose 16. Der Segen, den Gott uns gegeben hat, das ist eigentlich Christus. Der muss in unseren Händen sein, wenn wir vor Gott erscheinen. Und dieser Segen, ohne den dürfen wir nicht kommen. Und der ist Christus. In Römer 3,23 steht, denn es ist kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder, das ist jetzt Luther-Übersetzung, Luther 1912, und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Überlegt einmal diesen Satz, mangeln des Ruhmes, was ist denn der Ruhm, den wir bei Gott haben können? Das kann nur Christus sein, was anderes können wir nicht bringen. In alle anderen Übersetzungen steht es anders, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist nur schärfer. Aber die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben, ist auch wieder Christus. In der King James und Elberfelder, die Herrlichkeit Gottes verfehlen wir, wenn wir nicht Christus haben. Also wir, jene im Leib Christi, haben mit dem Männlichen, das in uns geboren wurde, wir haben mit dem vor Gott zu erscheinen, was uns von ihm gegeben wurde. Genau hier heute, in dieser Stunde, hier muss das wieder passieren. Männliches, das Männliche hat zu erscheinen mit dem, was uns gegeben wurde. Und damit es gewiss wird und gefestigt, damit wir sicher werden, wiederholen wir das. Damit wir diesen festen Anker sehen, den wir in Christus haben. Das Männliche, so wie wir es an unserem Herrn Jesus Christus sehen, das hat zu erscheinen. Es ist auch das eine Vorschattung, dass dreimal im Jahr das Männliche zu erscheinen hat und Christus ist erschienen. Das geht aus dem Johannesevangelium in Kapitel 5 genau hervor, dass er erscheint vor Gott. Das führt auch in uns durch. Ob jetzt in der Bibelstunde, ob in der Familie, in der Gemeinde, in dieser Predigtstunde und gerade in dieser unserer Weltzeit, wo wir dazu gesetzt sind, hier zu sein, in dieser Zeit, in dieser Gegend, da muss sich das Männliche in Christus, also das Christus in uns bewähren, so wie Gott es von uns erwartet. Das ist nämlich Gottes Erwartung. Das ist seine Erwartung, das, was er uns in Christus gegeben hat, das Männliche, das einzig wirklich Männliche des Gottes Sohnes, und zwar in uns, und das ist das, was nicht heruntersteigt vom Kreuz. In Hebräer 10 steht im Vers 38, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Das hängt jetzt mit dem Männlichen zusammen. Nicht feige, weil die Feiglinge werden draußen sein. Das steht in Offenbarung 21,8. Draußen sind die Feiglinge. Das Männliche sucht immer den Vater. Das sieht man ganz deutlich am Herrn Jesus Christus in den Evangelien. Das Männliche verkörpert aber eben nur einer vor Gott. Und deshalb dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, Christus in euch. Wenn jetzt eine Schwester, eine Glaubensschwester, nicht mannhaft in Wort und Tat zum Wort Gottes steht, in seiner herrlichen Botschaft von Christus, dann ist es genauso unmännlich und feige und falsch, wie das Verhalten der ganzen unmännlichen Männlein in den Gemeinden und Familien, die so oft nur immer ihre Ruhe haben wollen in ihrem Leben. Das ist nicht männlich. Zu Jeremia hat Gott gesagt, im Kapitel 1 schon, so gürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschrick nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Gott erschrickt nie, wenn mich ich vor den Menschen erschrecke. Das Männliche in mir ist nämlich da in Christus. Und zu Ezekiel hat er gesagt, im Kapitel 2, du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen und fürchte dich auch nicht vor ihren Worten, wenn sie auch wie Disteln und Dornen gegen dich sind und du unter Skorpionen wohnst. Fürchte dich nicht vor ihren Worten und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Von Natur aus sind wir wahrscheinlich alle keine Helden, es sei denn, wir waren falsche Helden. Vor allem die natürlichen Männer sind keine Helden, meistens. Manche von uns haben allerdings etwas, das so aussieht, als wäre es mannhaft. Aber es ist oft nur ein angeborener Widerspruchsgeist. Und der sieht manchmal recht heldenhaft aus. Ist aber nichts wert. Im Gegenteil, er führt uns nur ins Desaster. Er wird zur Plage für alle, die damit in Kontakt kommen. Und das ist es nicht, was Gott wollte. Das ist des Teufels Revier, dein Widerspruchsgeist. Je nachdem, wie groß er ist. Der Widerspruchsgeist wirkt sich zwar interessant aus für gleichgesinnte Zuhörer, dann lacht man vielleicht, aber es ist nichts als Bosheit, die ihn regiert. Der Widerspruchsgeist ist nicht das Männliche, das Gott sehen will, an dir. Der Widerspruchsgeist ist das zänkische, weibische, das auch vielen Männern anhaftet. Gottes Wort sagt, es ist besser, und zwar zweimal in Sprüche 21, 9 und 25, 24, es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen Frau in einem Haus. Ja, könnte das jetzt nicht auch bei manchen so gemeint sein, dass es sich um eine einzige Person handelt dabei? Du mit dir? Du und dein Widerspruchsgeist in einem Haus? Ein schrecklicher Zustand. Das heißt jetzt auf dem Dach. Und Jesus war oben, auf den Bergen, war draußen in der Wüste. Jesus ging sozusagen in dem Winkel auf dem Dach, ging in die Wüste, denn in den menschlichen Häusern, da herrscht etwas, das dem Beten nicht förderlich ist. Es ist die Frage, wie ist es denn? Wie hältst du es denn aus mit dir selber? Musst du nicht auch manchmal oder eher oft einmal aufs Dach hin ins Gebet zu Gott, damit du dem Unrat, dem Zank deiner Seele entfliehen kannst? Es gibt ja den anderen Spruch, besser ist es in der Wüste zu wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Und es gibt diese fatale Mischung, den Geist Gottes haben und den Widerspruchsgeist. Und das ist eine sehr tragische Kombination. Man sieht das an etlichen Glaubensgeschwistern. Ich rede aber von lärmtem Raum her. Das sind Geschwister, die oft recht unterhaltsam sind für ihre Menschen, bekehren wird sich aber wohl niemand in ihrer Nähe, weil Gott geht da nicht mit. Das findest du in jeder christlichen Gemeinschaft. Der Widerspruchsgeist ist da. Und wenn du ganz ehrlich bist, er ist auch nicht dir so ferne. Man könnte sogar sagen, ist denn die zänkische Frau die herausgerufene Gemeinde? Manchmal schaut es so aus. Gott hat ja den Menschen aufrichtig gemacht in Christus, aber der Mensch sucht viele Künste. Das steht im Prediger 7,29. Allein siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Sie aber suchen viele arglistige Machenschaften. Und der Heilige Geist ist da. Es ist ein großer Schatz in der Wohnung des Weisen, aber wohnt da nicht noch ein anderer? Und damit haben wir dann nichts oder nicht viel von diesem großen Schatz an heiligem Öl in unserer Behausung, weil der verfluchte Widerspruchsgeist, die Winkelzüge meines Herzens, die Ausflüchte, die dahinter stehen, die verhindern dann das Gute. Denn Geist dämpft nicht, heißt es in 1. Thessalonicher 5,19. Der Widerspruchsgeist, der tut das aber. Es steht in Sprüche 21, ein wertvoller Schatz und Öl ist in der Wohnung des Weisen, aber der törichte Mensch vergeudet es. Im Übrigen muss ja nicht denn jeder, der zu Hause eine Glube Abigail hat, mit der er verheiratet ist, zu einem Nabal werden, zu einem Narren, weil er meint, dass er die Möglichkeit, diesen Freiraum hat. Und ebenso muss nicht jede Frau, die meint, einen David zu Hause zu haben, zu einer Michal werden. Gott will nicht das Feige, auch nicht das scheinbar Mutige, jener mit dem Widerspruchsgeist. Er will das Männliche. Das hat zu erscheinen vor ihm. Was Gott will, ist längst festgeschrieben, zum Beispiel in Epheser 4,13, dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und das gilt jetzt für die Brüder und die Schwestern in ganz gleichem Maß. Männlich ist, am Kreuz hängen zu bleiben, auf den Vater schauend, während alle schreit, hilf dir selber, steig herunter vom Kreuz. Männlich ist, mit Christus gestorben und auferstanden zu sein. Und denk nach, was das heißt in deinem Umfeld, in das Gott dich gesetzt hat. Das Männliche muss der Charakter aller Glieder des Leibes Christi sein. Etwas anderes hat Gott nie hervorgebracht. Alles andere wird ausgerissen. Alle Pflanzen, die der himmlische Vater nicht gepflanzt hat. Und dann schauen wir Christus an. Wie ihm die Augen übergingen, wie er geweint hat, bevor er rief, Lazarus, komm heraus. Wie er die Klageweiber vertreibt, bevor er die Hand des Kindes nimmt, des Töchterchens des Jairus, und es zum Leben erweckt. Und wie er zu der Frau hinsieht und zum Pharisäer sagt, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Siehst du diese Frau? Und wie er dürstend ringt um deine Seele, dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle. Und der Vater sieht nur diesen einen als tatsächlich männlich an, seinen Sohn. Dieser ist es, der in uns geboren worden sein muss. Alles andere ist wertlos. Wie sagt der Psalm 45? Ganz herrlich ist die Königstochter in ihrem Inneren. Ja, warum? Weil er, der Bräutigam, das Männliche ist und das Männliche auch sieht in ihr, sein Männliche ist. Drum ist die Königstochter herrlich im Inneren. Es ist die neue Geburt, die in uns allen das Männliche schafft, weil Christus in uns das Männliche ist, das einzig Männliche. Und das kann man nicht einmal verleugnen. Wenn man es aber doch einmal verleugnen kann, das Männliche, weil man vielleicht einmal schweigt, wo man nicht schweigen hätte sollen, wo man nicht schweigen darf, dann stimmt etwas Grundsätzliches nicht. Wer von uns den Paul Schneider kennt, den Prediger von Buchenwald, der weiß, was gemeint ist. Der aus der Bunkerzelle heraus das Evangelium verkündigt hat. Merke also, das Männliche soll, ja muss, vor Gott erscheinen. Wenn du jetzt im Gebet vor Gott erscheinst, muss das Männliche erscheinen in dir. Dein Herr, der Herr Jesus Christus, der in dir ist. Mit dem Segen, mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Du sollst jetzt nicht sagen, ich habe nichts empfangen. Mindestens zwei Gaben hast du empfangen, wenn du ein Kind Gottes bist. Zum einen das ewige Leben, das ist die eine Gabe, und wenigstens eine zusätzliche Gabe, die dem Leib des Christus dient. In Epheser 4,8 steht, darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe hat er, Jesus, die Gefangenschaft gefangen geführt, oder das Gefängnis gefangen geführt, heißt für andere Übersetzungen, und den Menschen Gaben gegeben. Unumstößlich, so steht es da. 1. Petrus 4,10, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Es ist extrem ungesund, das verkümmern zu lassen, was Gott uns gegeben hat. Da setzt ein furchtbares Degenerieren nämlich bald ein. Und wer seine Augen nicht einsetzt, um zu sehen, der wird blind werden für das, was Gott ihm zeigen will. Denkt man nur an Laodicea. Wer seine Hände und Füße nicht einsetzt, der wird lahm werden. Es liegt in der Natur des Leibes, dass die Glieder verkümmern, die sich nicht in rechter Weise gebrauchen lassen. Da kriegst du einen Muskelschwund und alles Mögliche. Aber ist es nicht die Misere der Christenheit unserer Tage? Ist nicht die Männerfrage das große Problem, nicht die Frauenfrage? Erscheinen wirklich Männer vor Gott? Gott liebt das Erscheinen seines Sohnes. Die Vaterschaft und der Sohn, das deutet doch nur auf das eine hin, das Männliche, das der Leib zu bringen hat vor dem Thron Gottes. Vater und Sohn und das Männliche, das war weit vor der Grundlegung der Welt da. Und das ist auch uns genauso erworben worden, das Männliche in Christus, nämlich Christus in uns. Und damit einmal zum ersten Vers dieses wunderbaren Kapitels, Johannes 5. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es muss angenommen werden, dass Jesus sich an jedem der drei Feste jeweils in Jerusalem aufgehalten hat und eingefunden hat, um das Gesetz zu erfüllen. Es kann sich hier allerdings auch um ein anderes Fest als eines der drei gesetzmäßig geforderten gehandelt haben. Im vorigen Abschnitt war die Rede Jesu, lasst uns wieder nach Galiläa ziehen. Zwei Gründe wurden angeführt, einer am Beginn und einer am Ende des vierten Kapitels, wo da steht, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa, weil er dort nichts gilt. Es ist unheimlich, das ist Johannes 4,1-3 gewesen. Und Johannes 4,43, der Schluss vom vierten Kapitel. Aber nach zwei Tagen ging er von dort weiter nach Galiläa, denn er selber Jesus bezeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Ich finde diesen Satz so wunderbar, dass er extra dorthin geht, wo er nichts gilt. Jeder Mensch würde hingehen, um Publicity zu erreichen, jeder Mensch würde hingehen, wo man mag, wo er was gilt. Der Herr Jesus geht dort, wo nichts gilt. Das ist derartig heilsam für uns. Mir hat einmal in Linz ein Prediger angeboten aus einer großen Gemeinde, dass er mit mir was Großes aufziehen will in Österreich. Alleine das Wort war Alarm, nur habe ich sofort gedacht, ich will nichts Großes. Ich will das Kleine, das Unscheinbare, ich will nichts gelten. Das habe ich von meinem Herrn gelernt, das ist das Männliche. Das Nichtmännliche will was Großes. Es kann gar nicht oft genug betont werden, dass und wie Jesus die Ehre vom Menschen gemieden hat. Wie er die Publicity vermieden hat, jegliche Werbung für seine Person, wie oft hat er seinen Jüngern und anderen Menschen geheilt und verboten, dass von ihm reden. Und doch ist sein Werk zu seiner Ehre und zu seiner Wirkung gekommen. Er, der Herr der Herren, zieht es vor, hier nichts zu gelten. Wir sind beim Männlichen. Hier in dieser Welt, von der er betont, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er legt Nachdruck darauf, um es mit Kierkegaard zu sagen, gedenke des, o Christenheit, ist es auch unsere Art, daheim nichts zu gelten, nichts zu sein und diesen Umstand richtiggehend zu suchen. Jetzt nicht ein falsches Understatement und sich dabei so was einbilden. Keine Ehre daheim. Das männliche Leben des Evangeliums streitet immer wieder gegen den Hochmut. Es ist sehr wichtig, das zu wissen. Und dann folgt eine Symphonie der Aktionen und Worte Jesu. Im Vers 2 steht, es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. Schaftor, dort steht Schaar Zon. Der Begriff Zon umfasst die Bezeichnung für Schafe und Ziegen, für die Opfertiere, eigentlich Kleinvieh. Das Schaftor aus dem Buch Nehemia ist an anderer Stelle gelegen, und zwar weiter innen, weil der Tempel zu Nehemias Zeit nur ein 500 Ellen Quadrat umfasst hat. Jetzt im herodianischen Tempel war durch diese gewaltige Erweiterung durch den Herodes das Schaftor natürlich viel weiter draußen. Es diente aber dem gleichen Zweck wie früher, und es lag wieder an der Nordmauer. Und der Zweck des Tores war immer nur der gleiche. Durch dieses Tor, durch das Schaftor, wurden die Opfertiere in den Tempel gebracht. Also hat das wahre, das geistliche Schaftor immer eine immense Bedeutung. Was das betrifft, müssen wir uns da im Johannesevangelium immer etwas umfassender umsehen. Wir reden ja hier von den himmlischen Dingen. Und wir sehen deren Schatten schon im Alten Testament. Aber alle diese Schatten müssen ja zwangsläufig von etwas herrühren. Sie gingen immer von einer einzigen Person aus, Jesus Christus. Die Stiftshütte mit dem unscheinbaren Fellen drüber, mal steht Seekuhfelle, mal steht Dachsfelle, es ist grau gewesen. Innen gut, ganz ehrlich, die Tochter innen, aber außen unscheinbar. Der Jesus außen unscheinbar, allerverachtetste und unwerteste, innen aber herrlich. Man darf auch nie außer Acht lassen, dass der allein glückselige Gott, dieses Wort ist alleine schon ein wunderbarer Name, ein Gegenüber hat, das er immer unendlich wohlgefällig betrachtet. Es ist ein absolut deckungsgleiches Ebenbild. Er hat quasi einen lebendigen Spiegel dauernd vor sich. Und wenn er seinen Sohn ansieht, dann sieht er seine Herrlichkeit als sein Gegenüber. Das ist halt für einen Menschen schwer zu begreifen, denn diese Dimension kennen und erkennen wir nicht. Aber all die Schatten der Dinge, die kommen sollen und die wir im Alten Testament vorfinden, die haben ihr Wesen, ihren Körper in dem, was Gott vor Augen sieht, und das ist sein geliebter Sohn. Wenn man da nur einen Bruchteil der Tiefe und Höhe dieser Herrlichkeit ergreifen könnte. Und wir werden uns nur wundern, wenn wir vor ihm stehen, wie klein und dumm wir gewesen sind und wie weit wir daneben gelegen sind mit unserer minimalistischen Erwartung. Nichts stimmt exakter und besser überein als die Darstellung, die die Schrift uns vom Sohn Gottes gibt. Seine Existenz in der Gestalt Gottes und sein Ausdruck und sein vollkommenes Bild und seine Darstellung. Im 2. Korinther steht dazu, da auch im Kapitel 4, Vers 4, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und damit, steht in Römer 3, 23, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen, das mangelt uns, den Menschen. In Philipper 2, 6 steht, der in der Gestalt Gottes war. In Kolossians 15, erst das Bild des unsichtbaren Gottes. In Hebräer 1, 3, er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Christus wird auch das Gesicht, das Angesicht Gottes genannt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Den Vater hat nie jemand gesehen. Was von Gott zu sehen ist, ist Christus. Und ob das jetzt die Opfer im Alten Testament sind, die Stiftshütte in all ihren Einzelheiten mit ihrem einzigen Eingang, der war aber 10 Meter breit, dem Altar, der Bundeslade, dem Schaubrottisch oder dann der Tempel, der Weg, die Wahrheit, das Leben, alles diese Bilder sind Schatten von dem Körper, dem Wesen des Sohnes, des alleinglückseligen, unsichtbaren Gottes. Ich finde es so wichtig, in unerwarteten Situationen, dass ich sage, Herr, wo bist denn du jetzt? Genauso im Wort Gottes, Herr, wo bist denn du in diesen Tagsfällen, in diesem Eingang? Eingang ist einmal leicht, ich bin die Tür, das wissen wir. Aber er steht in all diesen Dingen, in diesen Vorschattungen, ist immer Christus irgendwo drinnen. Und wenn man darum bittet, dann lässt er sich auch erkennen. Der Sohn ist die sichtbare Erscheinung Gottes. Er ist erschienen als der Engel des Herrn. Und er ist das Bild, das wir sehen im Wort Gottes. Er ist das Wort selber. Das ist ja auch so, ist auch Gott sichtbar in Christus. Er ist der Messias und alles andere, was von Gott sichtbar und bemerkbar ist. Er hat das Wesen. Alle Schatten in der Bibel deuten nur auf ihn hin. Alle Rätsel, alle Fragen haben nur in ihm ihre Lösung. Alle deine Fragen, all dein Suchen kannst du nur an eine einzige Adresse richten, an den Sohn Gottes. Und darum wunderte mich auch wieder bei Gläubigen, wenn du dann sagst, geh zu mir in Jesus, suche mich, so werdet ihr leben. Geh zu mir in Jesus mit deinen Fragen, Problemen, mit deinen Sorgen. Ihr fragt den Herrn Jesus, was soll er denn ein Mensch das erklären? Der hat eine relative Sicht der Dinge, hat eine Herkunft, der hat eine Familie, er hat Sünden, geht zum Herrn. Also die Wahrheit, das Licht, das alles sind Eigenschaften, Wesenszüge dessen, der so unendlich viel größer ist als die Wahrheit selber. Und er ist das Wesen Gottes, an dem Gott ihm selber wohlgefallen hat. Und zwar solches wohlgefallen hat, dass uns das nie vorstellbar sein wird. Das muss man immer wieder im Auge behalten, soweit uns das ermöglicht wird. Darum ist es auch viel gefährlicher, wenn du den Sohn verwirfst, der für dich gestorben ist, und dir das gesagt worden ist, das ist wesentlich gefährlicher. Wie viel ärgere Strafe wird der leiden, der den Sohn verwirft und ihn mit Füßen tritt und das Wort verachtet, das uns zum Leben bringt? Das, was wir Christentum nennen, das, was wir Glaubensleben nennen, das, was wir Erlösung nennen, das hat nur eine einzige Adresse, besteht überhaupt nur in einer einzigen Person. So, was uns einer sagt, was ist Christentum? Das hat einen Namen, das ist eine Person, Christus. In dem ist alles. Und diese Person hat aber auch sehr viele Namen, die für uns sehr hilfreich sind, eben wie der Weg, die Wahrheit, das Leben, soweit wir sie ja erfahren und verstehen. Und diese Person vereinigt in sich alle guten Eigenschaften des unsichtbaren Gottes. Jedes Erbarmen, jede Güte, jede Hilfe, wie Psalm 4, 7, 12, hat ihren Ursprung nur in Gott und in Christus. Und wo er sie sichtbar machen möchte, da lässt er sie in seinem Ebenbild, seinem deckungsgleichen Gegenüber erscheinen. Dann haben wir den Begriff Liebe, Güte, Treue vor uns. Die können wir überhaupt erst einmal so kennenlernen. Was von Gott sichtbar und erkennbar ist, begreifbar und glaubbar und so weiter, wäre uns ja niemals bekannt geworden und bewusst geworden, gäbe es nicht den offenbar gewordenen Sohn. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das ist so unvorstellbar hoch, das ist so unvorstellbar tief, das geht so unvorstellbar weit zurück in die Geschichte, wo es noch gar keine Geschichte gegeben hat. Das geht unvorstellbar weit nach vorne in die Zukunft. Dorthin, wo es gar keine Ewigkeiten mehr geben wird, weil Ewigkeiten doch nur Zeitbegriffe sind, sind auch wieder Geschaffenes, mit dem er sich nicht messen und fassen lässt. Das ist unfassbar im wahrsten Sinn des Wortes, unfassbar schön und gut und tief dieses Wesen Gottes, das er in seinem deckungsgleichen Sohn für uns sichtbar, hörbar und erlebbar macht, in seiner unendlichen Güte und Gnade. Und haben wir bitte darauf bedacht, es nur nie gering zu achten. Dem geübten Leser des Wortes Gottes werden ja da tausende Worte Gottes aufspringen wie geöffnete Kapseln einer herrlichen Blume, wie das offenbar werden der Millionen Lichter des Universums, die alle in den gleichen, in den einen Chor einstimmen, die Herrlichkeit des Herrn, unseres Herrn Jesus Christus. Haben wir das ein wenig erfasst? Die Größe des Sohnes ist unauslöbbar. Dazu gehört, was der Mensch nicht versteht, seine Demut gehört dazu, dass er sagt, der Vater ist größer als ich. Das ist ihm genau der Ausdruck dessen, dass er gut ist. Und dass er sagt, ich kann nichts von mir selber tun. Wer den Sohn nicht ehrt, steht in Johannes 5, 23, die ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen.
Amen.
Hilf, dass das Männliche vor deinem Vater erscheint in uns, der du bist, Herr. Hab Dank, dass wir dich haben dürfen in unserem Herzen, auch vor unseren Augen und auch, wenn wir auf unseren Knien liegen, dass wir zu dir schreien dürfen, dass wir mit dir in den Händen erscheinen dürfen. Du bist alles, was wir gekriegt haben, und damit haben wir alles gekriegt. Damit lass uns vom Vater, aber auch vor den Menschen erscheinen. Amen.
Amen.